Ich weiß noch, wie die weißen Wolken am Himmel wie Friedenstauben über unsere Köpfe hinwegziehen sahen, wie wir über bunte Blumenwiesen liefen und uns wiegten in dem Gedanken von Frieden. Jetzt ist Krieg und Kinder wie du und ich müssen ihr Zuhause und ihr Leben für immer hinter sich lassen und fliehen. Und auch hier sehe ich Kinder und tausende mehr Menschen, die Plakate mit blau-gelben Worten hochhalten. Ich frage mich, ob das, was wir mal unter Menschlichkeit verstanden haben, noch wirklich typisch menschlich ist. Ich frage mich, was ich tun soll und fühle mich so machtlos, bin so verständnislos, fassungslos, sprachlos. Doch der Krieg ist längst losgegangen. Er raubt mir den Atem und die Worte, doch eigentlich darf er das nicht. Wir dürfen nicht wegschauen und nicht tatenlos zuschauen. Es steht doch so viel auf dem Spiel. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, das Leben von Menschen. Mit Tränen in den Augen beginne ich zu verstehen, wie kostbar meine Kindheit in Frieden war. Sag mir, wo sind all die Blumen hin? KHG fragt nach, da wo es spannend ist, da wo es mutig, besonders und inspirierend ist. Hallo und willkommen zu unserem Schulpodcast. Heute geht es um ein schweres und sehr aktuelles Thema, aber es ist wichtig, darüber zu sprechen, so schwer es auch ist, weil Wegschauen und Schweigen halt niemandem hilft. Ich bin Maren aus Tokio 11 und möchte dazu heute aber keine ExpertInnen befragen, sondern einfach mit Menschen aus unserer Schulfamilie reden. Ihr habt sicher alle den Krieg in der Ukraine mitbekommen und um den soll es heute gehen. Wie es uns mit diesem Krieg geht, aber auch wie man damit umgehen kann und wie wir als Schule damit umgehen können. Mein erster Gast heute ist also Herr Bürkle, Deutsch- und Geschichtslehrer am KHG. Herr Bürkle, vielleicht können Sie für uns vorneweg mal grob umreißen, wo dieser Krieg im Osten Europas seinen Ursprung hat und was das überhaupt für ein Krieg ist, damit wir alle auf demselben Stand sind?
Der Beginn der Ukraine fällt zusammen mit dem Zerfall der Sowjetunion. Als die Sowjetunion sich 1991 aufgelöst hat und damit auch der Warschauer Pakt, das östliche Militärbündnis, wurde die Ukraine zu einem unabhängigen Staat. Ab 2007 hat die Ukraine Verhandlungen mit der Europäischen Union aufgenommen. Es ging dabei um eine wirtschaftliche und politische Annäherung an den Westen. 2013 sind diese Verhandlungen allerdings geplatzt. Das liegt in erster Linie an dem prorussischen Präsidenten der Ukraine, Janukowitsch. Gegen dieses Platzen der Verhandlungen gab es sofort massive Proteste der Bevölkerung. Insbesondere auf dem Maidan-Platz in Kiew kamen sehr viele Oppositionelle zusammen, die nicht nur mit den geplatzten Verhandlungen, sondern generell mit dem autoritären und korrupten Regierungsregime unzufrieden waren. Die Regierung hat versucht, diesen Widerstand niederzuschlagen. Es gelang allerdings nicht, sodass sie sich letzten Endes zu Verhandlungen gezwungen sah. Janukowitsch hat seine Macht ans Parlament übergeben und selbst das Land verlassen. Kurz darauf hat Russland als Reaktion die Krim besetzt. Das war 2014. Ein weiterer Konflikt entstand 2018, als es zum Zusammenstoß zwischen ukrainischer und russischer Marine in der Meerenge von Kerst kam. Da ging es unter anderem darum, dass Russland den Zugang zum Hafen Mariupol erschwert hat. 2019 wurde dann Selenskyj neuer Präsident von der Ukraine. Er hat den Menschen versprochen, Reformen durchzuführen, und insgesamt eine wesentlich liberalere Politik zu verfolgen. Zur Eskalation kam es kurz nachdem er Präsident geworden ist. Bereits im April 2021 kam es zu Gefechten, und zwar zwischen prorussischen Separatisten und der Ukraine. Russland hat daraufhin begonnen, Truppen an der Grenze zur Ostukraine zu sammeln. Bis Februar 2021 etwa 130.000 Mann. Am 15. Februar behauptete Putin, er wolle den Konflikt diplomatisch lösen. Das hat er auch im Gespräch mit Bundeskanzler Scholz noch einmal versichert. Tatsächlich sah die Sache anders aus. Am 21. Februar hat Russland die Separatistengebiete anerkannt, das heißt deren Eigenstaatlichkeit akzeptiert und sich damit über die Gebiete der Ukraine hinweggesetzt. Die Europäische Union und die USA haben daraufhin Sanktionen gegen Russland verhängt, und zwar im Bereich Energie, Finanzen, Handel und auch gezielt gegen einzelne regimenahe Personen. Am 24. Februar kam es dann zum Angriff Russlands auf die Ukraine. Angeblich, so Putin, zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung und zur Rettung des ukrainischen Volkes. Wovor er allerdings die Ukrainer da retten wollte, bleibt schleierhaft. Seitdem tobt in der Ukraine ein entsetzlicher Krieg, der immer mehr Personen der Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft zieht und zu einer menschlichen Katastrophe führt.
Dankeschön, Herr Birkler. Mir zumindest verschlägt das ziemlich die Sprache und nimmt mich auch sehr mit. Aber ich bin ja bei weitem nicht die Einzige, der es so geht. Also habe ich in den letzten Tagen mit SchülerInnen verschiedener Jahrgangsstufen gesprochen, wie es ihnen mit diesem Krieg geht.
Ich weiß noch, als ich an dem Morgen aufgewacht bin und auf mein Handy geschaut habe und ich total viele Nachrichten hatte von diversen Nachrichten-Apps und von meinen Freunden und erfahren habe, dass jetzt Krieg in der Ukraine herrscht. Und ich war so schockiert und total fassungslos, weil ich hatte natürlich von den Konflikten mitbekommen, aber ich hätte niemals damit gerechnet oder habe zumindest gehofft, dass kein Krieg ausbrechen wird. Und ich konnte es wirklich gar nicht glauben.
Ich hatte Geburtstag und wir wollten abends Fernsehen schauen, einen Film. Ich habe eingeschaltet und plötzlich haben wir dann, ja, das wurde auf die Ukraine wird geschossen. Und wir waren erstmal völlig so, was? Das war nicht schön.
Also ich bin immer noch sehr erschrocken, weil die Leute in der Ukraine haben einfach etwa genauso gelebt wie jetzt ich und du. Und jetzt müssen einfach so viele Menschen, auch so viele Kinder alleine fliehen und alles aufgeben, was sie sich aufgebaut haben. Und das einfach nur, weil ein Mensch Angst hatte, Einfluss zu verlieren. Ein einziger Mensch. Das ist so das, was mich eigentlich am meisten schockt.
Julia aus der 10. Klasse hat auch Verwandte in der Ukraine. Wie geht es dir denn damit?
Hi, ich heiße Julia, ich bin 16 Jahre alt und meine Mutter kommt aus der Ukraine. Natürlich war ich selber dort schon sehr oft einfach, um Verwandte oder Freunde zu besuchen oder auch meine Ferien dort zu verbringen. Im Alter zwischen 5 und 13 Jahren habe ich eine ukrainische Schule hier in München besucht, jeden Samstag, und fühle mich deswegen noch mal mehr mit dem Heimatland meiner Mutter verbunden und würde auch sagen, dass die Ukraine eine zweite Heimat für mich ist. Es ist schwer darüber nachzudenken, wie der Ort, an dem so viele Erinnerungen gesammelt wurden, sich verändert und unvorstellbar, wie extrem die Menschen dort gerade leiden müssen. Selbst ich bin im Alltag betroffen von einer Situation, die sich über 1000 Kilometer weiter abspielt, und viele haben das Gefühl, dass sie seit circa 3 Wochen nicht mehr klar denken können.
Ja, heftig. Wie gehst du denn mit diesen Gefühlen, Ängsten und Sorgen um?
Zu Hause tauschen wir uns sehr offen über unsere Gedanken aus und über die Situation, mit der wir eigentlich die ganze Zeit konfrontiert werden, weil wir unsere Verwandten aufgenommen haben. Und so wissen wir auch, was gerade wo gebraucht wird in der Ukraine. Und deswegen haben wir quasi unsere eigene Spendenaktion gestartet, was bedeutet, dass wir Sachspenden als auch Geldspenden annehmen oder wir helfen in der ukrainischen Kirche, auch hier in München, und sortieren, verpacken und verladen dort andere Spenden.
Ja, ich glaube, es ist echt wichtig, mit anderen darüber zu reden. Wie du gerade gesagt hast, es in sich reinzufressen, macht es nicht besser. Zumal es ja echt vielen Menschen ähnlich geht. Und das mit eurer Spendenaktion klingt echt toll. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch gegen die Fassungslosigkeit und das Ohnmachtsgefühl hilft. Wie kann man denn sonst noch damit umgehen?
Mir hilft es in dieser Situation auf jeden Fall, mich mit Freunden zu sprechen und mich auch abzulenken und mit LehrerInnen auszutauschen, da diese oft auch mehr geschichtliches und politisches Hintergrundwissen haben, was generell hilft, diese Situation zu verstehen. Und ich versuche auch, mich für das ukrainische Volk zu engagieren, indem ich zum Beispiel demonstrieren gehe und auch Sach- und Geldspenden an verschiedene Organisationen gebe.
Ich rede ganz oft mit meiner Mutter. Ich frage sie einfach, wie die Situation aussieht und erzähle ihr meine Gedanken. Wir haben uns auch bei den Münchner Freiwilligen gemeldet. Das ist eine Organisation in München, die Unterkünfte für Flüchtlinge vermittelt. Und wer weiß, vielleicht wohne ich bald mit einem Ukrainer oder einer Ukrainerin zusammen.
Auch wir als Schule suchen ja gerade Wege, um mit diesem Krieg angemessen umzugehen. Frau Groß, welche Rolle spielt denn Schule in so einer Situation?
Die Schule kann informieren und aufklären. Und insofern, sage ich mal, ihrem Bildungsauftrag nachkommen. Sie kann aber auch sozial helfen. Sie kann Halt und Solidarität bieten und die Möglichkeit, sich auszutauschen, also der deutschen Schüler, aber auch sich auszutauschen mit den ukrainischen, russischstämmigen Schülern, die ja zum Teil in der gleichen Klasse auch noch sitzen, dass einfach, ja, dass man sich mit denen auch austauscht und bespricht, wie geht's euch damit, und denen auch sozusagen die Solidarität ausspricht. Also die Schule ist auch grundsätzlich Plattform, um sich zu engagieren, um aktiv zu werden, um Gleichgesinnte zu finden. Man ist eben nicht allein, sondern man hat seine Klassenkameraden und man hat die Lehrer. Also die Schule ist eigentlich der soziale Ort, in der sowas, so ein Drama gut aufgearbeitet werden könnte. Gott sei Dank sind wir ja auch im Präsenzunterricht. Also wenn es jetzt gerade Wechsel- oder Distanzunterricht wäre, dann wäre das natürlich nicht so leicht.
Und was für konkrete Aktionen stellt unsere Schule denn gerade auf die Beine?
Also wir haben diverse Dinge schon durchgeführt und andere sind noch in der Planung. Gleich am Anfang, am ersten Tag nach den Faschingsferien, hat die Religionsfachschaft ein Gedenkbuch aufgelegt vor einer von Schülern gestalteten Plakatwand. Da konnten Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen ihre ganz privaten Gedanken zu dem Kriegsgeschehen niederlegen. Das läuft auch die ganze Zeit noch, ist schon gut gefüllt. Eine zweite Maßnahme, die wir auch schon durchgeführt haben, war eine Schweigeminute, in der wir uns mit den Opfern des Krieges in der Ukraine solidarisch erklärt haben. Das war am Freitag, letzten Freitag 11:55, weil das ja auch wirklich für Europa 11:55 ist. Dann läuft gerade eine Spendenaktion der SMV. Da sind zwei Schülerinnen aus der Q11, die sich gemeinsam mit der SMV darum kümmern, Spenden einzusammeln für einen Transport in die Ukraine. Wir haben einen Elternhelferkreis gegründet. Das heißt, eigentlich hat der Elternbeirat auf meine Initiative hin diesen Elternhelferkreis gegründet. Dann haben wir in Planung den Vortrag eines Jugendoffiziers der Bundeswehr für die Oberstufenschüler Q11 und Q12. Der wird am 29.03. stattfinden. Unsere Geschichts- und Sozialkundelehrer informieren die Jahrgangsstufen 5 bis 10 in einer geeigneten Doppelstunde über Hintergründe und Zusammenhänge des Krieges. Und das läuft auch schon und wird weiterhin stattfinden. Und geplant ist eine ganz große Maßnahme, nämlich ein Spendenlauf für die Ukraine und Ärzte ohne Grenzen und UNICEF. Der wird am 30. März durchgeführt werden. Und neu dazugekommen ist jetzt, dass wir einzelne Gastschüler aufgenommen haben, die in Familien wohnen, von Schülern von uns, die jetzt ihre Verwandten oder Freunde aufgenommen haben. Und diese Kinder, das sind einzelne, wie gesagt, 4 Kinder insgesamt, die dürfen mit ihren Gastgeberkindern in die Schule kommen. Das ist so eine Maßnahme vorübergehend, bis das Kultusministerium da eine endgültige Lösung findet für die Beschulung von ukrainischen Flüchtlingskindern und Jugendlichen. Einfach damit die Kinder ein bisschen Struktur haben, damit sie Sozialkontakte haben, damit sie nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen und Gewalt anstarren müssen.
An wen könnten sich denn SchülerInnen wenden, wenn sie sich auch engagieren wollen oder vielleicht noch weitere Projektideen haben?
Ja, also die Schülerinnen und Schüler können sich entweder an die SMV wenden, die Schülersprecher oder irgendein anderes SMV-Mitglied oder an die Verbindungslehrerin der SMV, das ist die Frau Mönch, oder direkt an die Schulleitung. Können Sie eine Mail schreiben, Sie können auch einfach bei mir ins Büro kommen und einen Vorschlag anbringen und den würden wir dann aufnehmen und je nachdem in die bestehenden Projekte einbauen.
Und an wen könnten sich SchülerInnen wenden, die noch Gesprächsbedarf haben?
Also zunächst einmal natürlich an ihre eigenen Lehrer oder an die Klassenleitung. Die sind ja auch informiert worden von mir, beziehungsweise wissen es ohnehin selbst, dass es sicher Gesprächsbedarf gibt. Es wurde in der ersten Woche ja auch sehr viel im Unterricht geredet über die Situation, wie betroffen die Schüler sind. Wir haben ja auch russisch sprechende und ukrainisch sprechende Schüler in der Klasse und dann natürlich muss man dann auf die Situation eingehen und will das auch. Wenn man es darüber hinaus noch Gesprächsbedarf hat, haben wir natürlich unsere Beratungskräfte, also die Schulpsychologin allen vorweg, die ja auch schon sehr sensibilisiert ist und die weiß, was man da antworten kann und wie man beraten kann. Oder auch mal an die Jugendsozialarbeiter, kann man auch hingehen in die Oase. Die sind auch jederzeit gesprächsbereit.
Und was würden Sie unserer Schule und den HörerInnen vielleicht noch wünschen?
Also ich würde mir zwei Dinge wünschen. Ich würde mir wünschen, dass, wie ich schon angedeutet habe, in der Schule alle darauf achten, dass jetzt niemand ausgegrenzt wird, der überhaupt nichts für die Geschehnisse kann. Nur weil jemand russische Eltern hat, ist er nicht automatisch verantwortlich für den Krieg, den ein wahnsinniger Potentat im Kreml angezündet hat. Und dann würde ich mir wünschen, dass die Welle der Hilfsbereitschaft, die jetzt da entstanden ist, dass die anhält. Dass das nicht so ein kurzes Strohfeuer ist, sondern dass man auf Dauer und nachhaltig tätig wird und hilft, also auch ideell, nicht nur finanziell. Aber dadurch, dass der Spendenlauf zum Beispiel erst am 30. März stattfindet, ist ja auch schon eine gewisse Nachhaltigkeit da, nämlich genau zu dem Punkt, wo vielleicht die spontane Spendenbereitschaft der Bevölkerung nachlassen würde, da ist es ja dann schon 4 Wochen her, dass der Krieg begonnen hat, dann kommen wir mit unserem Spendenlauf und dann kommt nochmal neues Geld. Also das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, dass man das nicht sofort macht, geht auch gar nicht organisatorisch, sondern dass man ein bisschen wartet. Und es wird ja, ich meine, wenn der Krieg vorbei sein sollte, dann liegen viele Städte in Schutt und Asche. Das heißt, die Flüchtlinge, die bei uns sind, die werden nicht sofort zurückkehren müssen. Da muss erstmal wieder aufgebaut werden. Und deswegen muss man längerfristig helfen. Und ich würde mir wünschen, dass diese an sich positive Stimmung, die da gerade durch die Schule geht, dass die Bestand hat.
Vielen Dank, Frau Groß. Ja, wie Sie und die SchülerInnen vor Ihnen schon gesagt haben, redet darüber, wie es euch mit dem Krieg geht. Wenn ihr wollt und könnt, engagiert euch, geht demonstrieren, spendet und informiert euch gezielt bei seriösen und vertrauenswürdigen Quellen über die aktuellen Geschehnisse. Aber nehmt euch auch mal Zeit für euch und versinkt nicht nonstop in den Krisen dieser Welt. Denn der Krieg in der Ukraine ist ja nicht der einzige Krieg auf der Welt momentan, wenn auch der, der uns hier räumlich am nächsten ist. Als ich mit Frau Rückert, Religionslehrerin an unserer Schule, über den Krieg in der Ukraine geredet habe, hat sie neben ganz viel Solidarität mit der Ukraine auch davon erzählt und von ihren Gedanken an und über andere Kriege.
Ich bekomme zum Beispiel über eine befreundete afghanische Familie, die schon vor vielen Jahren wegen Morddrohungen der Taliban von dort fliehen musste, auch einiges von der Situation in Afghanistan mit. Und ja, die Situation dort ist also genauso furchtbar und dramatisch wie in der Ukraine. Also natürlich mit anderen Akzenten, aber die gibt sich nichts, finde ich. Oder ich bekomme über eine Bekannte mit, die als Jugendliche mit ihrer Mutter aus Syrien geflohen ist, wie die Lage in Syrien ist. Und sie erzählt zum Beispiel, dass sie bei Telefonaten mit ihrer Familie, von denen immer noch einige eben oder viele in Syrien leben, die meisten, dass sie da auch immer Kampfhandlungen im Hintergrund hört und dass sie dann jedes Mal, wenn sie sich beim Telefonat verabschiedet, Angst hat, dass es vielleicht kein nächstes Telefonat mehr mit denen geben wird. Und es gibt so viele weitere Kriege, also um nur ein paar zu nennen, im Jemen, in Somalia, im Kongo, in Mali. Und ja, diese Kriege, die sind genauso aktuell wie der Krieg in der Ukraine. Und die sind genauso furchtbar für die Menschen, die sie erleben. Und ja, mich beschäftigt sehr, dass wir diese Kriege trotzdem kaum wahrnehmen, also dass die nicht in den Medien sind und dass sie uns auch nicht beschäftigen, so wie es jetzt eben dieser Krieg in der Ukraine macht. Dass sogar noch in so einer Ausnahmesituation Menschen kategorisiert werden in die, denen man gerne hilft und die, die keine Hilfe bekommen sollen, das finde ich ja wirklich erschütternd.
Ja, es ist also absolut richtig und wichtig, dass wir uns mit den Leidenden und Opfern des Krieges in der Ukraine solidarisieren. Aber dabei dürfen wir eben auch nicht die anderen Kriege weltweit vergessen, unter denen ja genauso Kinder und Menschen leiden. Also danke, Frau Rückert. Zum Schluss würde ich gerne nochmal zwei SchülerInnen ein paar Worte sagen lassen, darunter den ersten Schülersprecher Benedikt Birner.
Hoffen wir einfach für alle Ukrainer und Ukrainerinnen, dass sich die Situation ganz bald bessert.
Ich hoffe, dass die Leute, die immer noch weiterhin in der Ukraine tapfer kämpfen, immer noch stark bleiben werden und stehe mit meinem Herzen völlig hinter ihnen.
In dem Sinne ein großes Dankeschön an alle, mit denen ich für diese Folge sprechen durfte und an alle, die sich an unserer Schule und darüber hinaus für Frieden einsetzen. Denn auch wenn Krieg einen sprachlos macht, dürfen wir nicht sprachlos werden und nicht verstummen oder tatenlos verharren. Das war's für heute. Macht's gut, bis es das nächste Mal heißt, KHG fragt nach.